Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Thema für euch, denn es geht darum, Mitarbeiter zu gewinnen, die auch bleiben. Und das weiß eine Frau und das ist die Sarah Böning. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr für einen Recruiting-Fahrplan braucht, um solche Mitarbeiter zu finden, dann bleibt dran, denn das erfahrt ihr nach dem Intro. Liebe Sarah, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier zu Gast bist. Ich bin selber ganz gespannt, weil das ist ein Thema, was ja eigentlich jeden betrifft. Es ist ja egal, welche Branche, es wird überall werden Mitarbeiter gesucht. Und das Entscheidende ist, was ja du versprichst, Mitarbeiter gewinnen, die auch bleiben. Aber erzähl doch du erstmal unseren Zuhörern, wie bist denn du überhaupt zum Recruiting gekommen?
Ja, danke schön. Leidenschaftliches Dankeschön, Andrea. Wie bin ich zum Recruiting gekommen? Ungefähr 20 Jahre her, durch ein zufälliges Praktikum bei einem Automobilhersteller in Stuttgart. Ich bin nämlich ein schwäbisches Kind. Da war die liebe Porsche sozusagen vor der Haustür und da ergab sich der Zufall eines Praktikums. Und es hat mir früh echt leidenschaftlich Spaß gemacht, Lebensläufe anzugucken. Also es war ganz operatives Bewerbermanagement damals und man kann sich das noch eben vorstellen, nicht digital, sondern da kamen die großen gelben Postkisten von der Deutschen Post und wirklich kistenweise wurden die angekarrt. Und ich hatte den Job, ja, im Grunde ABC-Stapel zu machen und sortieren, priorisieren. Und fand es aber damals schon bemerkenswert, wie jemand sich darstellt in einem Lebenslauf, worauf jemand Wert legt, wie detailliert oder nicht detailliert. Früher waren auch Sachen manchmal super kreativ gemacht. Erinnere mich zum Beispiel mal an einen Bewerber, der hat uns einen Adventskalender gebastelt. Also richtig aufwendig. Ob das deswegen zur Eignung passt, ob jemand zum Job passt, mal dahingestellt, das war dann noch ein anderes Thema. Aber ja, so bin ich so ein bisschen reingeschlittert. Und weitergeschlittert bin ich dann vor allem zu einer Tochterfirma von der Porsche, das ist die MHP. Und die war damals noch recht klein, ich sage immer so ein bisschen sinnbildlich wie ein Baby, 300 Menschen, eine Beratungsfirma für Prozesse, IT-Strategie. Und dort durfte ich anfangen fürs Recruiting erstmals und durften wirklich alles von der Pike auf aufbauen. Prozesse, Methoden, Menschen und vor allem wachsen, wachsen, wachsen. Das war dann mein Kernberuf direkt.
Und die Sarah ist ja sehr bescheiden, aber Sarah, sag mal kurz, wie viele Mitarbeiter du in diesem Zeitraum ihr als Team da eingestellt habt, wie ihr in dem Zeitraum auch gewachsen seid, gell?
Ja, also jedes Jahr so 10%, 20%, einmal 30% Wachstum bis zuletzt. Ich war dann aber auch treue 15 Jahre dort, war 3.400 Menschen am Schluss. Ja, ich müsste mal hochrechnen, wie viele Bewerbungsgespräche ich geführt habe. Ich habe das auch mal ein bisschen hochgerechnet. Ich schätze mal, es sind so 6.000 gewesen.
Ist ja Wahnsinn.
Also ja, und dann natürlich mit Team, natürlich keine Frage. Großes Team auch am Schluss.
Hm. Ganz kurz, da fällt mir ja was ein. Ich habe was gelesen bei dir. Wenn du über 6.000 Menschen als Bewerber vor dir sitzen hattest, dann hast du ja auch die Stecknadel im Heuhaufen gefunden und das ist eigentlich dein heutiger Mann, oder?
Ja, genau. Das sehe ich manchmal so als Anekdote noch dazu. Wobei man stehen muss, ich sage natürlich auch immer im professionellen Jargon, Recruiting sollte nicht zu viel Bauchgefühl sein und vor allem anständige Eignungsdiagnostik. Was mein Mann anbelangt, das war nun wirklich Bauchgefühl und keine Eignungsdiagnostik, sondern purer Zufall. Ja, ist viele Jahre her und auch, ja. Er ist geblieben, soweit.
Ich wollte gerade sagen, er ist geblieben und ihr habt ja auch einen kleinen Stammhalter, gell?
Ja, das auch. Ja, mal sehen, wo der mal beruflich den Weg
also einschlägt. Ein besseres Beispiel für wirklich gutes Recruiting kann man gar nicht bieten, oder?
Ja, das stimmt. Also wirklich lange her, 2006. Aber was nach wie vor wirklich schön ist, finde ich, das klingt ja immer so ein bisschen profan, finde ich, Menschen kennenlernen im Recruiting und man muss hauptsächlich empathisch sein und ein gutes Bauchgefühl haben. Aber was mich wirklich seit jeher immer positiv prägt, ist wirklich zu verstehen, wo kommt jemand her und wo möchte jemand vor allem hin. Und das ist ja für so ein Blick in die Zukunft auch so ein bisschen, weil Lebensläufe per se ja eigentlich die Gegenwart abbilden und die Vergangenheit. Aber eigentlich lernst du dich ja in sogenannten Vorstellungsgesprächen für die Zukunft kennen. Und da muss natürlich ein Arbeitgeber verstehen, was haben wir denn eigentlich vor in der Zukunft? Was muss die Person an Anforderungen mitbringen, damit das matcht? Und der Bewerber in Anführungsstrichen muss wissen, wo er auch hin will. Und das erlebe ich oft, ist gar nicht so ohne, dass Menschen auch wirklich selber bei sich erstmal sind und wissen, hey, was kann ich eigentlich Tolles? Was mache ich gern mit Leidenschaft? Und wo soll es dann hingehen? Und weil heiraten müssen ja immer beide, sage ich.
Ja,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Aber das ist wirklich ein sehr wertvoller Tipp für alle unsere Zuhörer. Also wer im Moment gerade überlegt, sich woanders mal zu bewerben, was Neues auszuprobieren. Einfach auch den Mut mal zu haben, sich mal auf was ganz anderes zu bewerben, wenn man vielleicht im Hinterkopf schon lange mal einen Traum hat, wenn man gesagt, Mensch, das wäre eine Company, da hätte ich Lust für die zu arbeiten. Oder so wie du gesagt hast, ich habe meine Leidenschaft fürs HR entdeckt. Dass man dann einfach auch mal mit der Vergangenheit und mit der Geschichte, was man hatte, das aufschreibt, aber einfach auch mal offen ist und auf einen neuen Weg zugeht. Und wenn man dann natürlich solche Recruiter hat wie du, die dann auch offen sind für jemanden, der mal sagt, ey, ich habe mal Lust, in der Zukunft was anderes zu machen. Und das sind ja auch wieder Mitarbeiter, die einen ganz anderen Mehrwert für ein Unternehmen mitbringen. Also liebe Zuhörer, wenn ihr das gerade überlegt, meldet euch bei Sarah. Ihr findet die übrigens auch sehr gut bei LinkedIn. Das ist sehr gut aufgestellt. Einfach auch den Mut haben, um mal was Neues zu probieren. Aber das Interessante, was ich gelesen habe, Sarah, ihr habt ja sogar einen Recruiting-Fahrplan für die Firmen entwickelt. Wie genau, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich an euch wende? Wie läuft das ab?
Ja, gerne. Also im Grunde ein Recruiting-Fahrplan gibt dir im Grunde ein bisschen die strategische Stoßrichtung, damit du für die Zukunft gewappnet bist und gar nicht mal so kurzfristig immer gedacht, ne? Die ersten nächsten 4 Wochen überleben, dann die 8 Wochen, dann 12 Wochen, sondern wirklich mal ein bisschen profund in die Zukunft gerichtet. Und das braucht eigentlich nahezu jedes Unternehmen, ob nun echt klein, klein, unter 10, 20 Mitarbeitende oder Mittelstand bis hin zum Konzern, vor allem im Kontext demografischer Wandel, will ich jetzt keine politische Thematik jetzt eröffnen, aber wir haben da schon eine große Kluft vor uns dieses Jahr und die nächsten Jahre, da sich vorzubereiten. Und dafür mache ich solche Fahrpläne und die laufen recht zackig ab, weil ich immer weiß, Zeit haben alle wenig.
Geld auch.
Da gucken wir da ganz präzise, ganz schnell auf, was ist da in den Unternehmen, im Grunde eine Ist-Aufnahme. Dann schaue ich vor allem die Candidate Journey mir von außen an. Das ist immer der Part, der mir besonders Freude macht, weil ich dann zum Beispiel mich als Firma auch kennenlernen würde von außen.
Ja.
Alle Touchpoints geht man entlang und es flattert auch eine Bewerbung von Sarah Böning rein, damit man mal sieht, wie läuft auch das ganz operativ ab. Genau, wenn wir das beäugt haben, dann erstelle ich einen Fahrplan und würde im Grunde mich reinversetzen, wäre ich eure Teamkollegin, was würde ich ebenso entscheiden wollen mit meiner Firma, meinem Geld, meinen Strukturen, meinem Mindset oder Kompetenzen. Ja, und der Fahrplan ist dann im Grunde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was sollten wir zuerst tun, was hat gewisse Priorität, was sind vielleicht auch low-hanging fruits, was lässt sich auch recht schnell mal ein bisschen umstellen. Ja, und dann natürlich, die Fahrpläne haben dann doch schon gewisse Länge, weil meist doch viele Ideen entstehen und auch nötig sein werden, um wirklich gewappnet zu sein für die Zukunft. Aber das nehme ich im Grunde den Firmen ab und sage, komm, das machen wir. Ich brauche eure Mithilfe bei der Aufnahme vom Ist. Da sollt ihr schnell Hand in Hand gut arbeiten. Und dann könnt ihr euch aber auch erstmal kurz zurücklehnen und ich zeige euch dann meinen Vorschlag. Ja, und das dauert so 3 bis 4 Wochen, dann haben wir das.
Das hört sich ja eigentlich recht schnell an, weil viele haben ja vor solchen Sachen Angst, gell? Weil sie ja sagen, oh, dann dauert das wieder ein halbes Jahr und so viel Arbeit. Ja. Das heißt, du guckst auf den Ist-Zustand und der Unterschied zu dem, was du machst, ist ja, du bringst ja die Leute auch ins Handeln. Wenn die jemanden im Unternehmen haben, wo du siehst, dass der das Potenzial hat, dass er diese Kampagne oder dieses Projekt, wofür sie da Leute suchen, umsetzen kann, dann lernst du die Person an, dass die das auch machen kann. Ihr zieht euch zurück oder du bringst die mit Unternehmen zusammen, die die Umsetzung machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, doch, absolut richtig. Im Grunde merke ich ja durch die Ist-Aufnahme, Mensch, welches Potenzial hat das bestehende Team? Sei es von Ressourcen zeitlich, aber auch da wieder Mindset, Kompetenz. Und grundsätzlich bin ich ein extremer Freund, Firmen selber zu befähigen, dass die selber verstehen, selber natürlich mit Leidenschaft drauf haben, also niemand irgendwas aufs Auge binden. Wenn man aber merkt, huch, Kappa ist eng, huch, Kompetenz ist vielleicht nicht so da, oder oh, wenn man aufs Jahr guckt, ne, dann sind noch Urlaube, dann noch eine Krankmeldung und huch, haben wir Weihnachten, parallel laufen deine Recruiting-Ziele noch gegen die Wand, dann muss man einfach pragmatisch auch überlegen, hey, was könnte euch jetzt helfen? Und so mache ich mir dann im Grunde ein Bild und gebe eine Empfehlung, was würde ich an deren Stelle tun? Und manchmal ist es die Befähigung durch mich, durch so Mentoring-Sessions, manchmal auch einfach echt einfachste Dinge, wo ich ihnen auch mal eine PowerPoint mit Ideen rüberwerfen kann und dann können die damit auch selber schon gut zurechtkommen. Mhm. Ja, oder gänzlich ein anderer Partner. Also da kommt es drauf an, wirklich individuellen Fahrplan zu schmieden. Und der Fahrplan an sich geht schnell. Das ist wirklich keine Doktorarbeit, sondern wirklich zack los. Danach kommt natürlich die Kür, weil jede Idee ist nur so gut wie die Umsetzung. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch wirklich gut in die Augen schauen und sagen, okay, werden die Ideen jetzt auch so gestützt? Oder die Firmen haben ja auch nochmal selber Gedankengänge und möchten vielleicht Dinge justieren oder anders priorisieren. Aber dann bedarf es schon natürlich der klaren Umsetzung.
Das ist im Prinzip wie mit einem Trainingsplan. Ein Trainingsplan ist für jemand geschrieben, wenn du sagst, ich will den Marathon unter 4 Stunden laufen, ist geschrieben. Aber passieren tut es ja nur, wenn du auch wirklich anfängst zu trainieren. Und das ist es ja bei dir auch im Tun, im Machen, dann einfach auch lernen. Viele Sarah denken ja immer im ersten Moment, ja, aber wenn ich die jetzt hole, das kostet ein Wahnsinnsgeld. Aber ich habe gelesen, du hast ja natürlich 4 Punkte mal aufgezeigt, wo ein Unternehmen sofort auch Geld spart. Also so, dass ich das, was sie jetzt in dich investieren und in diesen Prozess, dass es ja verhältnismäßig schnell erstmal geldtechnisch reingeholt wird, abgesehen davon, dass du Mitarbeiter hast, die bleiben, was ja auch eine Menge Geld spart, weil du dann gar nicht mehr so einen riesen Recruiting-Prozess brauchst. Aber meine Frage, kannst du mal so 3, 4 Beispiele sagen vom Headhunter angefangen, wo so ein Unternehmen dann auch wirklich im Nachgang auch Geld spart?
Ja, also grundsätzlich bedarf es natürlich, will ich vorweg vielleicht schon sagen, natürlich auch Budget fürs Recruiting. Also ich mache jetzt nicht den komplett schwäbischen Ansatz, auch wenn ich Schwabe bin, aber ich allokiere das Budget so, dass es möglichst natürlich Früchte trägt. So das ja. Und oft ist es so in den Firmen, dass natürlich die Personalberatung hier und da einen guten Euro im Budget bedeuten, dann Dauerläufe bei Stellenanzeigen und viele Dinge so, ja, einen gewissen Cash-out bedeuten, aber leider halt nicht die richtigen Bewerbungen bringen. Die bringen zwar teilweise noch viele und teilweise auch ein paar weniger, aber alles ist so ein bisschen, ja, mal gucken, wie so läuft. Und da setze ich eben an und sage, nee, da machen wir eine Struktur rein, da machen wir eine Priorisierung rein und das Budget, was zumindest da ist, wird umallokiert. Und meist, wirklich in vielen Fällen, können wir doch sehr, sehr deutlich einsparen. Ich hatte schon mal einen Kunden, da haben wir 40% vom Headhunter-Budget in Gänze wirklich sogar einsparen können. Manchmal ist es aber auch ein Umallokieren in eine nachhaltige Struktur. Vielleicht gibt es manchmal auch Optionen wie zum Beispiel Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Das ist zwar ein Begriff, den ich nicht so gerne mag, weil werben und empfehlen, naja, da könnte ich jetzt noch länger drüber reden, aber in Kürze ist natürlich schön, mitarbeitende Botschafter zu haben, die für deine Firma lieber mitwerben machen und CVs vielleicht ermöglichen, dann lieber dorthin Incentives zu machen und ein Dankeschön mit einer Wertschätzung auszudrücken, auch finanzieller Natur. Das sehen wir dann oft, genau. Und Jobpostings, da ist so der andere große Knotenpunkt im Geld.
Das wollte ich gerade fragen, weil LinkedIn ist ja in aller Munde. LinkedIn ist ja in den letzten 2, 3 Jahren wahnsinnig explodiert. Und ich habe bei dir gesehen, da ist ja Erfolgsrate, du kannst es ja selber sagen, die Zahlen, ich glaube, normal waren 20-25% und Jobbewerbungen auf LinkedIn bringen bis zu?
Ja, also da geht es vor allem um so Recruiting-Kanäle wie Active Sourcing heißen die, wo man eben proaktiv als Firma auf Kandidaten zugeht und nicht wartet, bis die richtigen Kandidaten sich bei dir womöglich melden. Und das ist schon schwer geworden in LinkedIn, weil natürlich viele Headhunter, Inhouse-Recruiter alle die Besten haben wollen und noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht und kaum einer antwortet mehr, geschweige denn das Problem fängt schon an, dass die Menschen es noch nicht mal mehr lesen oder wahrnehmen. Und da haben wir auch gewisse Tipps fürs, ich nenne das immer Gewinnen und Begeistern. Also nicht Hauptsache irgendwelche Ansprachen, sondern so, dass die Menschen halt auch antworten und Ja, da hatte ich einen Kunden, der war oder ist nach wie vor in diesen Zahlen unterwegs. Sie haben so 70-75% Antwortrate auf Ansprachen bei LinkedIn. Und du hast oft so in unserer Bubble auch mal schnell leider nur 20-25%. Ja, und das konnten wir deutlich steigern. Aber auch da muss man sich angucken, neben so schönen KPIs, die natürlich gut klingen und jeder, ne, vom Management, das haben wir jetzt cool geschafft. Worauf zahlt das langfristig ein? Das ist mir eben immer wichtig. Was bedeutet das indirekt fürs Employer Branding? Was bedeutet das fürs echte Netzwerken? Was bedeutet das fürs wirkliche, man sieht sich mehrmals im Leben. Ja, gewisse Mechaniken, die ich bediene, passen auch nur zu Unternehmen, die es wirklich ernst meinen. Ja, wenn dann eine Firma zu schnell, zu profan, sage ich immer, ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Aber ich möchte schon diesen Spagat schaffen aus, ja, wir wollen Mitarbeiter gewinnen und bitte auch möglichst schnell, weil Zeit ist Geld. Also jeder Unternehmer weiß, wie bitterböse das ist, wenn Stellen zu lange offen sind. Und es gibt nach wie vor viele Unternehmen, da ist eine Stelle 10 Monate nicht besetzt, 12 Monate, 9 Monate, 1,5 Jahre hatte ich jetzt bei einem Kunden, Versicherungsunternehmen. Aber wenn ich denen mal kurz ausrechne, was das bedeutet, fallen sie immer schon vom Stuhl und dann...
Abgesehen für die anderen Mitarbeiter, die das ja irgendwie auch mitmachen müssen. Und das sind ja die Stimmung und weiß ich was.
Ja, Moral.
Ja, aber Sarah, andere Frage. Jetzt hören uns die Zuhörer aufmerksam zu, sagen, oh Mensch, die Frau will ich kennenlernen. Wir werden natürlich unten in die Shownotes deine Kontaktdaten reinschreiben, wo dich die Leute erreichen können. Gibt es Branchen, wo du sagst, die mache ich nicht? Oder ist jeder bei euch willkommen?
Grundsätzlich jeder willkommen. Ich selber komme ja stark natürlich aus dieser Automotive-Bubble und Unternehmensberatungs-Bubble. Da kann ich am ehesten noch diesen Jargon mitbringen. Das ist für Firmen natürlich auch oft spannend, weil das sind natürlich dann Branchen-Insights. Ich bin jetzt aber seit bald 3 Jahren selbstständig und bin super dankbar, dass ich jetzt schon im Bereich Fashion war, selbst Alkoholindustrie, Krankenhäuser, Sozialbranche, Agenturen, auch Elektrotechnik, also eigentlich höchste Diversität. Und ich habe für mich festgestellt, auch mit meinem System, gehen tut das für alle Branchen. Wir müssen natürlich immer bedenken, uns auf die Zielgruppe anzupassen, weil wir dürfen nichts kochen, in dem Fall hier einen schicken Fahrplan kochen, der dann natürlich nicht zur Zielgruppe passt. Und da brauchen wir gemeinsames Geschick dann, was für den akademischen Berufszweig eigentlich sehr gut klappt bei allen. Ich bin sicherlich manchmal ein Tick zögerlich, auch offen gestanden bei sehr, sehr gewerblichen Berufsgruppen. Kenne ich wiederum andere Experten, die das noch viel besser beherrschen als ich. Aber dafür kenne ich die glücklicherweise und kann die dann ja auch bei so einem Fahrplan berücksichtigen und schlag da nicht ständig Sarah Böning vor, sondern da kenne ich dann meine Menschen im Umfeld und mache dann Vernetzung und schlag die Brücken.
Aber das ist ja auch ein Mehrwert, wenn man beim Unternehmen sitzt und sagt, du pass auf, in dem Bereich kann ich dir helfen, aber für den Bereich würde ich dir nochmal jemanden geben, der hat sich drauf spezialisiert. Das ist ja auch das, wofür man ein Netzwerk hat und das ist ja auch ein ehrliches Miteinander mit dem Kunden. Sarah, du hast das eben ganz kurz angesprochen, du hast ein eigenes Akquisesystem oder Akquisitionssystem, TAS, entwickelt. Willst du ganz kurz sagen, was das ist oder wie das funktioniert? Ja.
Das ist so ein bisschen eine Eigenkreation vom Wording, habe ich genannt, Talent Acquisition System. Ja, also aber im Kern geht es darum, dass ich die Mitarbeitergewinnungsprobleme des Kunden löse. So.
Ja.
Und das eben mit dem Anspruch, vor allem schnell Mitarbeiter zu finden, die, wie du vorhin auch sagtest, die bitte möglichst bleiben. Weil ich immer die These ein bisschen sage, Recruiting ist eigentlich einfach. Du musst ein bisschen den Funnel füllen und zack, zack. Das Problem ist wirklich gut ein Recruiting-Prozess. Da scheitern die meisten Unternehmen. Und wenn man dann noch das Wörtchen Eignungsdiagnostik reinlegt, dann bröckelt es vollends. Und da setze ich eben an, dass wir im Fahrplan Dinge machen, die dann auch dazu führen, dass die Mitarbeitenden eher die Richtigen sind. Und bei dem Zusatz, die bleiben, heißt natürlich nicht bis zur Rente bleiben. Das muss nicht der Anspruch sein. Aber wo man sich natürlich möglichst sicher ist, dass eine Preboarding gut gelingt, ein Onboarding gut gelingt und die ersten 1-2 Jahre zumindest mal leidenschaftlich so vorgesehen sind, dass man zusammenpasst. Und das mache ich mit diesem Talent Acquisition System. Eine gute Ist-Analyse von innen außen, strukturieren Fahrplan. Und das hat eine gewisse Systematik, die ich jetzt die letzten 3 Jahre entwickelt habe, plus natürlich in meiner Zeit bei MHP Tag ein und aus natürlich erlebt habe.
Bedeutet ja im Prinzip, du machst das für jede Branche, für jedes Unternehmen individuell. Weil es gibt zwar dieses Grundsystem, aber da gibt es natürlich immer ein paar Stellschrauben, was bei dem einen mehr oder weniger. Und das kannst du dann individuell im Prinzip erst machen. Ja, sag, es gibt noch einen Punkt, da habe ich letztens einen LinkedIn-Post von dir gesehen. Und da habe ich erst gedacht, boah, das ist ja wirklich beeindruckend. Wenn du darüber erzählen möchtest, du engagierst dich für eine Sache, die auch dein Bruder betrifft, wo du einer Branche gerne helfen möchtest, damit da in dieser Branche auch was vorwärts geht. Willst du kurz erzählen?
Ja, ich würde es versuchen. Also ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich und er hat aber eine gesundheitliche Erkrankung, seit er 11 Jahre alt ist. Und eine leider auch sehr schlimme Erkrankung, und das wäre jetzt eine lange Geschichte, die kürze ich etwas ab. Er ist in einem Behinderteneinrichtung in Baden-Württemberg und wird da auch sehr gut umsorgt und betreut. Und wie so in vielen Pflegeeinrichtungen, sei es Altersheim, Pflegeheime, auch Krankenhäuser, Sozialeinrichtungen, kämpfen die natürlich auch an der Personalmangelfront. Tun auch sehr viel. Also es ist jetzt wirklich so, dass sie sich sehr viel engagieren, auch ihre Dinge nach außen zu erzählen. Aber trotzdem ist da echt Personalnot. Und meine Mutter liegt mir, würde sagen, einmal die Woche in den Ohren, Sarah. Wir haben wieder hier. Und ja, und dann kam mir irgendwann jetzt im Sommer, Mensch, vielleicht kann ich mich einbringen. Ja, ja. Kenne die Recruiting-Prozesswelt. Ich kenne sicherlich nicht die Details der Branche dort und auch regional dort, aber habe das offen angeboten, jetzt als Pro-Bono-Projekt zusammen zu tun. Ich bringe das ein, was ich kann. Und was ich nicht habe, habe ich immerhin wiederum auch Netzwerkkontakte. Also ich bin in 3 Jahren, ich kenne so viele gute Experten für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen. Ja, und das Schöne war, als ich das jetzt auch gepostet habe, kürzlich bei LinkedIn, wie viel Hilfsbereitschaft da allein schon hochkam. Ich habe mir schon eine extra PowerPoint gestartet mit Vorschlägen, die da hochkamen. Und da kamen sehr konkrete Vorschläge schon mit, wer würde mir mithelfen, dort mal vorbeizufahren. Eine Social-Media-Kampagne für die und die Preisreduktion.
Wahnsinn, ja.
Das sind schon geniale Dinge. Jetzt möchte ich aber auch erstmal vor allen Dingen zuhören. Wir starten sehr bald jetzt mit den Sommerferien, überhaupt erstmal mich zu erkundigen, wo stehen die gerade, wie geht es ihnen, was unternehmen sie schon, dass ich erstmal gut zuhöre. Und dann im nächsten Schritt würde ich gerne die Ideen zumindest von meiner Warte ergänzen. Und dann hoffe ich wirklich, dass mein Bruder das auch spüren kann, dass da die Situation sich möglichst bessert. Aber auch hier gilt mein Ansatz. Ich werde versuchen, dass ich Ideen denen gebe, die ihnen natürlich vor allem jetzt für dieses Jahr noch helfen. Und dieses Jahr ist recruitingseitig schnell rum. Jetzt haben wir gerade für die Aufnahme heute Ende Juli. Wenn man bedenkt, wie die Menschen auch Kündigungsfristen und so haben, ist eigentlich so ein Jahr dann schnell vorüber.
Fast Weihnachten schon wieder.
Ja, und du sprachst gerade an, also gerade in solchen Einrichtungen ist natürlich fehlende Mitarbeiter, das ist wirklich auf den Schultern von allen anderen. Da kommt Frust hoch, da kommt ja auch Stress hoch, das ist körperliche Belastung, das ist mentale Belastung. Also je langsamer wir uns hier engagieren, deswegen mal gucken, was wir jetzt über das Engagement, zumindest als rollenden Stein.
Aber es ist ja nicht nur, Sarah, im Prinzip neue Mitarbeiter zu finden. Das heißt ja auch nochmal eine andere Qualität für die, die die Hilfe brauchen. Ja. Und es ist ja auch eine Wahnsinnshilfe für die Familien. Ich meine, wenn du als Schwester, und du, wie du sagst, meine Mama einmal in der Woche sagt so, hey Mann, das. Ja. Ich meine, es ist auch für die Angehörigen sehr, sehr wertvoll, wenn die wissen, dass da auch viel mehr Power dahinter steckt.
Hat sie schon rumgesprochen.
Alle die, die in diesem Bereich zu tun haben mit Eltern oder Geschwistern oder die wissen, wovon du redest. Und ich glaube, wir sind alle gespannt ohne Ende, wenn du deine ersten Sachen erzählst oder berichtest, wie das gelaufen ist, wo ihr Hebel ansetzen konntet. Weil das wäre ja für die ganze Branche, wo es ja wirklich Notstand gibt, hochinteressant. Und dass du das natürlich ehrenamtlich machst, großen Respekt. Und da kommt genau das wieder mit dem Podcast Leidenschaft. Und das spürt man von der ersten Minute an bei dir, deine Leidenschaft, das, was du machst. Die Leute zu finden, die zum Unternehmen zu passen, die Leute zu suchen, die auch wirklich bleiben wollen und nicht nur einfach mal so fix, schnell irgendwas. Und das ist Wahnsinn. Für unsere Hörer da draußen, Sarah, möchtest du noch 2, 3 Sätze mitgeben aus deiner Sicht? Leidenschaft?
Ja, ich mache mal vielleicht nochmal 3 Perspektiven ganz kurz auf. Thema Leidenschaft, weil meine Firma heißt ja auch bei Talent-Centric. Das kommt so von dieser Customer-Centric-Logik. Und ich mag eigentlich ehrlicherweise gar nicht so sehr das Wort Talent, weil Talent so ein bisschen suggeriert, gibt es da anscheinend A-Talente, B-Talente, C. Nee, das will ich gar nicht sagen. Es war eigentlich der Mensch, ne, der da mit der Leidenschaft im Mittelpunkt steht. Und das sind ja in diesem Konglomerat von Personalgewinnung sind es irgendwie alle, die in diesem Job zu tun haben. Wir brauchen einmal die Brille der Talente der Bewerbenden oder die klappen ja ein bisschen aus, weil wer bewirbt noch und die meisten werden eigentlich eher angefragt für Berufe und das verschiebt sich alles im demografischen Wandel, aber wir brauchen die, ja, nennen wir es vielleicht nochmal klassisch die Bewerber. Dann brauchen wir einfach ein ganz cleveres HR und Recruiting, was einfach die Zielgruppe versteht. Ja. Und da müssen wir noch ganz schön viel leidenschaftlich Dinge aufholen, weil wir da echt noch eine ganz, wir haben da keine Augenhöhe, das sehe ich viel zu oft. Ne? Die Firmen stellen sich doch noch zu oft hin mit vielen Dank für Ihre Bewerbung und das damit verbundene Interesse an unserem Unternehmen. Oder wenn man sich Absagetexte anguckt, die sind alle echt, oh Gott, kann ich mir aufregen.
Als Bewerber nicht charmant zu lesen, gell? Das motiviert dich nicht, woanders zu bewerben, wenn man ganz ehrlich ist. Gell?
Und man sollte immer, ich weiß nicht, behandle Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Das sollte sich jeder nochmal wirklich mit Inbrunst überlegen. Und auch selbst an den kleinen Zahnrädchen, wo man, an manchen Dingen kann man ja vielleicht nicht sofort als Mitarbeitender handeln, aber an den kleinen Zahnrädchen vielleicht doch nochmal überlegen, wie kann ich mich selber da ein bisschen mehr mit Leidenschaft anderen Menschen gegenüber begegnen. Also da sehe ich auch vor dem Arbeit so ein bisschen in dieser HR-Welt, von den kleinsten Dingen. Und noch ein letzter Aspekt, da muss natürlich auch viel passieren, das ist noch die Brille und Perspektive wirklich von dem Unternehmen, also unternehmerisch, das Management, die Geschäftsführung oder die Fachbereiche, die ja die neuen Mitarbeitenden suchen. Und da sind ja auch noch viele gewohnt, dass HR so, ne, die Bewerber bitte doch besorgen soll, am besten bis gestern. Und wenn ich Zeit habe, dann kümmere ich mich. Und das geht halt auch nicht mehr. Sondern die müssen erkennen, das hat so einen strategischen unternehmerischen Schlüssel. Und da sind wir wieder dabei. Das gilt fürs Krankenhaus, für die Pflegeeinrichtungen bis hin zur Strategieberatung für alle, dass der Mensch nun mal hier einen elementaren Schlüssel bitte stellt. Und dann dürfen wir uns auch mit Leidenschaft drum kümmern. Jeder natürlich in einer anderen Ausprägung, was Werte anbelangt, Kultur und wie man das dann umsetzt, auch natürlich in produzierenden Unternehmen, das ist sicherlich nochmal unterschiedlich, aber da sind wir natürlich teilweise noch ein bisschen eingestaubt.
Das war auch mal eine richtig schöne Zusammenfassung und ein Schlusswort und ein Aufruf an 3 Gruppen. Wenn jeder mal darüber nachdenkt und die 3 Gruppen wieder zusammenkommen, haben wir eine ganz andere Basis, wo wir miteinander kommunizieren und miteinander arbeiten können.
Ja.
Sarah, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer, ganz viel Erfolg. Ich freue mich total, von dir mehr zu hören, mehr zu lesen. Zur Info, natürlich steht die Sarah auch auf der Bühne. Einfach auch mal bei LinkedIn gucken oder bei mir anfragen. Die Sarah steht da gerne zur Verfügung bei HR-Konferenzen, bei Firmenkonferenzen. Du warst ja auch eine Masterclass gegeben bei der OMR, glaube ich, gell? Also von der Seite her, ihr könnt die Sache auf vielfältigste Art und Weise erleben. Danke für deine Zeit. Wir freuen uns auf die News, was deinen Bruder betrifft und wünschen dir ganz viel Erfolg, vor allen Dingen auch in dem Projekt.
Dankeschön, Andrea.
Bis dann.
Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss an alle Hörenden. Tschüss.